Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und an meiner Seite meine Co-Moderatorin Sophie Affeld. Hallo Sophie.
Hallo Kevin.
Und Christian Immervoll, der Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com ist da. Hallo Christian.
Hallo Sophie, hallo Kevin.
Jeder nur einen Down-Under-Gag. Das habe ich mir so als Ziel gesetzt. Also auch wir hier, also ihr habt alle einen Down-Under-Gag frei, weil die Formel 1 dreht durch. Also man weiß ja, wie gern man nach Melbourne kommt, aber alle Teams am heutigen Montag einen Gag gemacht, wo sie ihre Schriftart umgedreht haben bei Twitter und so. Das reicht dann auch, aber wir freuen uns natürlich auch auf den großen Preis von Australien. Es ist ja so viel, wenn man so will, eigentlich der richtige Saisonstart, ne?
Ja, traditionell gesehen natürlich schon. Für mich ist jetzt immer nicht ganz so, weil ich glaube, ich habe nie einen Saisonstart. Nee, habe ich nicht, nie einen Saisonstart erlebt in Australien. Aber ich habe das auch schon in unseren Gruppen natürlich wieder ein bisschen verfolgt, die letzten Tage auch unter anderem bei Telegram. Ja, wo auch wieder ein bisschen Nostalgie mitgeschwungen ist und sich viele auch gewünscht haben. Ja, das ist doch eigentlich ganz schön wäre, da jetzt auch die Saison wieder zu starten. Ja, ist natürlich auch eine finanzielle Frage, dass es jetzt eben nicht mehr so ist, sondern dass man da jetzt in Bahrain startet, ist natürlich irgendwie ein ganz anderer Vibe, nenne ich es jetzt mal. Ich mag das Wort eigentlich nicht, aber was Besseres fällt mir jetzt nicht ein. Ja, jetzt dieses Nachtrennen in Bahrain zu haben, statt dieses Stadtrennen in Melbourne unter, ja, bestenfalls strahlendem Sonnenschein. Aber ja, ich glaube, Australien generell ist eigentlich ganz froh, dass sie überhaupt noch im Kalender sind. Das war ja nach diesen 2 Jahren Corona-Pause auch nicht so ganz selbstverständlich. Von daher hat man sich damit, glaube ich, ganz gut abgefunden. Und ja, wir als Fans haben ja eh keine Wahl und müssen da auch mit klarkommen.
Christian, wie viel Reiz hat der große Preis von Australien für dich?
Schon, weil Sophie hat vorhin gesagt, weil immer auch so ein bisschen Nostalgie mitschwingt, das ist bei mir natürlich auch so. Also wenn ich an Melbourne denke, dann fällt mir Michael Schumacher ein, so die McLaren Silberpfeile, die Ende der 90er alles in Grund und Boden gefahren sind da. Die Erinnerungen an Adelaide, die sind ein bisschen schwammig schon inzwischen. Da sind doch sehr viele Jahre vergangen. Also 1995 war ja letzter Grand Prix in Adelaide, dann ist es nach Melbourne gewechselt. Also ich freue mich da schon immer drauf, einfach auch, weil es immer so ein bisschen DFB-Pokal ist in der Formel 1, oder? Melbourne hat immer eigene Gesetze gehabt. Ich erinnere mich an einen Auftaktsieg von Kimi Räikkönen im Lotus, völlig überraschend damals. Stadtkurse bringen halt einfach auch ein bisschen Action und Safety-Car-Potenzial mit. Also ich freue mich da schon drauf. Und vor allem ist es auch die dritte Strecke in dieser Saison, die doch anders ist als die ersten beiden und deswegen auch sportlich nochmal so die Frage aufwirft, ist es jetzt wirklich so im Kräfteverhältnis, wie wir aktuell denken nach den ersten beiden Rennen? Verschiebt sich da noch was? War vielleicht teilweise was streckenspezifisch? Ist Ferrari doch besser, als wir denken? Ist Aston Martin nicht auf allen Strecken so gut, wie sie auf den ersten beiden war? Also das hat schon, ich freue mich schon aufs Wochenende. Es hat ein paar interessante Faktoren.
Es gibt eine vierte DRS-Zone, Sophie, in Australien, das hat man ja, da musste ich mich selber nochmal dran erinnern lassen von dir, letztes Jahr bereits ausprobiert und dieses Jahr ist es dann auch offiziell drin. Wie findest du das?
Ja, schwierige Frage. Man hat ja letztes Jahr die Strecke auch umgebaut, auch gerade diesen zweiten Sektor schneller gemacht, um so auch mehr Überholmöglichkeiten zu schaffen durch die lange Gerade, die da jetzt ist, anstatt der Schikane, die es vorher gab. Scheinbar hat das nicht gereicht für genug Überhol-Action, weil ja es diese vierte DRS-Zone ja jetzt gibt, als also das erste Mal überhaupt, dass es bei einem Grand Prix gibt, soweit ich weiß. Wobei, du hast es ja eben angesprochen, das gab es letztes Jahr ja quasi auch schon. Ich weiß jetzt nicht, ob die in diesem Jahr auch wieder da sein soll, wo sie letztes Jahr während der Trainings war am Freitag, da war es ja zwischen Kurve 8 und 9. Ich würde einfach mal fast davon ausgehen, dass das dann in diesem Jahr genauso ist, wobei ja, ich mich dann...
Ist sie.
Ja? Okay, genau. Sehr gut. Dann frage ich mich allerdings, also 2022 wurde die ja aus Sicherheitsgründen dann entfernt, weil das wohl zu gefährlich war mit dieser langgezogenen Linkskurve danach. Da ist jetzt die Frage, was sich denn jetzt daran geändert hat oder ob man das vielleicht einfach nochmal probiert in diesem Jahr und sie dann gegebenenfalls doch wieder wegnehmen könnte nach den Trainings, wenn man merkt, das passt vielleicht doch nicht. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass sie da ist. wie ich das finde, ja, ist natürlich wieder ein künstlicher Versuch irgendwie für mehr Überholmanöver. Aber wenn man sich jetzt so die Tendenz in diesem Jahr ansieht, dann hat man in den ersten beiden Rennen auch gesehen, dass es da durchaus weniger Überholmanöver gab als im vergangenen Jahr noch. Deshalb, ja, würde ich sagen, kann es jetzt vermutlich nicht so ganz schaden, zumal Melbourne ja, wie eben wir am Anfang auch schon angesprochen, jetzt nicht unbedingt die überholfreundlichste Strecke ist. Von daher, ja, natürlich würden wir alle lieber schöne Manöver sehen, wo ein Auto das andere irgendwie ausbremst in einer engen Kurve oder so, statt irgendwie diese, ja, ich glaube, Carlos Sainz hat es mal als Überholmanöver auf der Autobahn beschrieben oder wie auf der Autobahn. Aber bevor man gar nichts sieht, finde ich, sollte man es dann lieber nochmal ja, so probieren. Das Einzige, was ich mich auch noch frage, ist, dass letztes Jahr gab es ja auch bei den 4DS so nur 2 Detection Points. Da weiß ich jetzt auch nicht, wie das in diesem Jahr geplant ist, Christian. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie mehr Infos hast, weil da frage ich mich immer noch, wie sinnvoll das ist, weil ja, man so ja in der ersten DRS-Zone überholen kann und in der zweiten dann nicht gekontert werden kann, weil man dann eben nochmal DRS hat. Ich weiß nicht, ob das dann unbedingt für den Entertainment-Faktor so gut ist, aber wie gesagt, vielleicht ist es in diesem Jahr auch gar nicht so. Ansonsten würde ich sagen, ja, schauen wir uns das einfach mal an.
Christian, ist das...
Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wo die Detektionspunkte sind, ob man auch da was dran geändert hat. Ein Wort vielleicht nur zu im Vorjahr zu gefährlich und dieses Jahr safe. Also soweit ich mich erinnere, und ich habe jetzt zu wenig nachgelesen aus dem Vorjahr, um ehrlich zu sein, um das ganz treffsicher sagen zu können, aber soweit ich mich erinnere, war es letztes Jahr doch auch schon so, dass einige Fahrer gesagt haben, ja, das wäre eigentlich gegangen. Und da war eher dann so, glaube ich, der Tenor, dass man gesagt hat, ja, wir hätten es machen können. Und deswegen macht man es jetzt dieses Jahr einfach.
In Australien fährt man ja bis 2035, da hat man ja einen neuen Vertrag unterschrieben. Dieses Jahr auch zum ersten Mal die Formel 2 und Formel 3 mit dabei. Christian, trotzdem, wenn man jetzt 4 DRS-Zonen auf diese Strecke bringen muss, ist das ein gutes Zeichen für die Strecke per se und die Kompatibilität mit der modernen Formel 1? Oder muss man da jetzt zu künstlich dafür sorgen, dass es in Anführungsstrichen gutes Racing geben kann, unabhängig der Pokalgesetze, die in Melbourne gelten?
Ich bin, glaube ich, nicht der Richtige, um das zu beantworten, weil ich ja ein Fan davon bin, dass auch Rennen, wo nicht viel überholt wird und wo es halt auch daraus besteht, dass man mal hinter dem Vordermann herfährt, weil man nicht attackieren kann, dass auch das auf eine andere Art durchaus spannend sein kann. Ich glaube, man muss sich es einfach anschauen im Rennen dann, wie es tatsächlich wird. Wenn es hilft, dass du in der einen DRS-Zone ranfährst und in der nächsten dann überholst, dann ist ja gut. Was meine Befürchtung nur ein bisschen ist, dass du halt in der ersten, weil wir haben 2 Doppel-DRS-Zonen sozusagen, einmal auf der Startzielgeraden und dann auf der geraden Vorkurve 3 und dann nochmal die Sophie schon angesprochen hat, hinten raus der Runde. Wenn es natürlich so ist, dass du bei der ersten schon ranfährst und bei der zweiten dann nur noch Blinker rausmachst und vorbeifährst, dann ist schlecht. Aber dann wäre es vielleicht, also das wäre mein Ansatz zumindest, dass es eher klüger wäre, wenn man sagt, man schaut sich dann eher die jeweils zweiten DRS-Zone ein bisschen genauer an, so dass du nämlich zwar dran bist am Eingang dieser DRS-Zone, den Windschatten nutzen kannst, dann aber nicht einfach den Flügel runterklappst, sondern dann wirklich überholen musst. Das wäre für mich der beste Kompromiss. Ob jetzt 4 zu viel sind in Melbourne, tendenziell bin ich, wie gesagt, kein Freund von DRS, generell nicht. Also wahrscheinlich ja, aber ich würde es mir erstmal gerne anschauen im Rennen, wie es dann tatsächlich ist. Weil es kann auch sein, Melbourne war jetzt ganz früher nicht als die Strecke bekannt, wo man super genial überholen kann. Gab immer eine ganz okay Stelle vor Kurve 1 und auch noch vor Kurve 3. Schauen wir mal, abwarten. Ich weiß es echt nicht, ich lasse mich überraschen.
Hier mal die Sessionzeiten für euch schon mal, weil Australien ist ja immer der Frühaufsteher Grand Prix, ein Leckerbissen für alle, die entweder Nachteulen sind und einfach wach bleiben, ja, oder wie ich auch gerne mal früher aufstehen. 3.30 Uhr das erste freie Training am Freitag, also 3.30 Uhr unserer Zeit, 7 Uhr morgens dann das zweite freie Training, das gleiche am Samstag auch, 3.30 Uhr drittes freies Training, 7 Uhr Qualifying und um 7 Uhr das Rennen. Dann in Australien. Und Sophie, ich habe es gerade angesprochen, die Formel 2 und Formel 3 fährt auch dort. Wann gedenkst du zu schlafen?
Das ist eine sehr gute Frage. Die Leute, die mir auf Twitter folgen, haben vielleicht schon gesehen, dass ich heute schon mal nach ein paar Tipps gefragt habe, wie man denn mit Nachtschichten quasi umgeht, die so gegen Mitternacht starten, wenn ja auch die Formel 2 und Formel 3 ungefähr losgehen. Also wenn da noch jemand Tipps hat, gerne her damit, weil ich muss, glaube ich, ganz ehrlich zugeben, dass ich letztes Jahr, also Formel 2 und Formel 3 war da ja noch nicht, aber auch die freien Trainings, glaube ich, eher nachgeguckt habe, muss ich zugeben. Ihr wart da ja anders drauf, weil ihr habt ja auch die Livestreams wahrscheinlich fleißig gemacht. Ne? Ja. Von daher nehme ich auch von euch gerne noch Tipps entgegen, weil Schlaf ja, ist mir schon wichtig, wird aber nicht so viel vorhanden sein, befürchte ich, dieses Wochenende.
Was glaubst du?
Also ich habe da, ich habe da tatsächlich einen Tipp für dich, Sophie. Isst zu den Ortszeiten, zu Mittag und so weiter, und Frühstück und Abendessen, weil dann kommst du automatisch in den Biorhythmus rein. Es ist zwar immer ein bisschen merkwürdig, wenn ich dann um, keine Ahnung, 3 Uhr morgens zu Mittag esse, aber es hilft tatsächlich.
Ja, ist echt kein schlechter Tipp. Mir wurde gesagt, einfach durchziehen. Erster Tag wird schlimm und danach wird es besser. Also hangel ich mich so, mal da dran.
Sehr gut. Weil das Gute ist, du fällst dann ja nach dem ersten Tag, wo du ganz wenig Schlaf hättest, eh schon am Nachmittag ins Bett, weil du so müde bist. Und dann bist du eigentlich schon fast automatisch im Rhythmus drin.
Ja, stimmt. Wird schon werden.
Witzig wird es dann, wenn du wie ich am Samstag Mittag nach dem Livestream nach Gelsenkirchen fährst zum Fußball, weil Leverkusen auf Schalke spielt und dann noch WrestleMania ist in der Nacht. Also ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Ich kann gar nicht alles live gucken, das ist ein bisschen schade. Aber irgendwo muss ich Abstriche machen und dann geht am Ende die Formel 1 vor, Freunde. Das ist einfach so. Trotzdem nochmal auf die Formel 2 und Formel 3 ganz kurz geblickt, Sophie. Was glaubst du, wird Melbourne für die, da es ja zum ersten Mal der Fall ist, dass sie dort fahren werden, eine besondere Herausforderung, vielleicht sogar das Spannendere am Wochenende als die Formel 1?
Spannender weiß ich nicht, aber ja, natürlich generell ist die Formel 2 und Formel 3 ja immer für Spannung bekannt, weil da kann einfach immer sehr viel passieren und auf so einer Strecke, die natürlich für alle Fahrer neu ist, hat das natürlich auch nochmal mehr Spannungspotenzial, vor allem weil es ja auch ein Stadtkurs ist. Wir haben ja auch Kiesbetten, das heißt, da werden Fehler auch relativ leicht bestraft und ja, die Wände sind da eben auch nicht allzu weit weg, wobei man sagen muss, dass ich finde, dass die Formel 2 und Formel 3 Fahrer, beziehungsweise die Formel 2 Fahrer, Formel 3 war ja nicht in Saudi-Arabien, aber dass die in Jeddah eigentlich auch eine ganz gute Figur gemacht haben im Großen und Ganzen, von daher mache ich mir da gar nicht so viele Sorgen und ja, ich glaube, die Fahrer sehen es als ganz gute Möglichkeit, da jetzt in Melbourne auch mal zu fahren und sich zu präsentieren. Gibt auch einige, wie Jack Doohan beispielsweise, für den es ja auch ein Heimrennen ist, aber auch in der Formel 3 echt einige Australier dabei, von daher ja, ist es für die echt eine coole Gelegenheit, wobei man generell sagen kann, das haben wir auch in der Formel 2 Vorschau mit Olli und Norman schon angesprochen. Ob die Formel 2 und Formel 3 da jetzt unbedingt fahren müssen, auch unter finanziellen Gesichtspunkten, ist natürlich nochmal eine andere Frage, aber das haben wir da auch schon geklärt. Also wer es noch nicht gehört haben sollte, gerne nochmal reinhören im Nachhinein.
Und dann gerne Feedback schicken, und zwar an @SophieAffelt bei Twitter und bei Instagram. Christian Immervoll findet ihr bei Twitter unter @mst_christianN und bei Facebook bekanntermaßen unter Formel 1 Inside mit Christian Immervoll. Und mich könnt ihr erreichen unter @kevin_scheuren bei Twitter und bei Instagram. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann sprechen wir über zwei Traditionsteams, die aktuell eine unterschiedlichere Stimmungslage nicht haben könnten, nämlich McLaren und Williams. Bleibt dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de, und bei McLaren gab es letzte Woche ein mittleres Beben, muss man sagen. James Key ist nicht mehr Teil des Teams. Ja, er hat den Schlüssel verloren, zum Glück bei McLaren. Es ist irgendwie ganz, ganz komisch, Christian. Ich kann McLaren aktuell überhaupt nicht verstehen, irgendwie ein Stück weit. Zac Brown scheint ja das ganze Team auf links drehen zu wollen und alle Steine umzudrehen. Wir haben vor ein paar Jahren über den Seidel-Effekt gesprochen, was das Positive angeht. Jetzt hat der Abgang von Andreas Seidel gefühlt einen Domino-Effekt ausgelöst, der mit James Key ein dann doch sehr prominentes und für viele überraschendes Opfer gefunden hat.
Ja, wobei ich nicht weiß, und es geht auch aus der offiziellen Kommunikation von McLaren nicht ganz hervor, wollte das Team jetzt James Key loswerden? Und wenn ja, warum? Ist es nur, dass man halt erfolgsmäßig jetzt gerade nicht auf der Überholspur ist? Oder hat James Key vielleicht auch gesagt, so, ich will da weg? Also das ist was, da kenne ich ganz ehrlicherweise zu wenig Hintergründe. Deswegen fällt es mir auch wahnsinnig schwierig, diese Lage zu bewerten.
Trotzdem können wir festhalten, David Sanchez wird zu McLaren gehen. Das wurde ja kolportiert, als er Ferrari verlassen hat. Jetzt ist natürlich dann die Frage, wann kann er einsteigen? Gibt es da irgendwelche Informationen zu?
Ich glaube, dass er eine Frist, aber das müsste ich jetzt im Press Release nachschauen, um ehrlich zu sein, Kevin, das habe ich nicht im Kopf. Aber ich glaube, logisch wäre, dass er ein Gardening liefert von einem halben Jahr oder vielleicht auch einem Jahr und dann einsteigen kann. Aber während du kurz mit zu viel sprichst, kann ich das möglicherweise klären.
Start 2024 steht in der Pressemitteilung, okay. Glaube ich.
Ja, Das ist ein ganz üblicher Gardening Leaf eigentlich, ist dann so ein Dreivierteljahr. Also das passt ganz gut mit den üblichen Übergangsfristen zusammen.
Ist das ausreichend, wenn man bedenkt, dass jetzt der Windkanal ja ab Juni offensichtlich in Betrieb genommen werden kann und man ja ein Auto entwickeln möchte für 2024? Oder sollte man mit Ferrari nochmal sprechen, da vielleicht irgendwie eine Ablöseregelung zu finden, damit David Sanchez schon früher einsteigen kann? Weil das ist ja schon wichtig eigentlich.
Ja, also das reicht natürlich auf gar keinen Fall, wenn du 2024 einsteigst, weil die Grundzüge des nächstjährigen Autos, die werden genau jetzt festgelegt. Also auch wenn du im Juni, Juli kommst, bist du viel zu spät dran fürs 24er-Projekt. Sieht man übrigens auch bei Aston Martin und Dan Fellows, der kam ja im Juli, glaube ich, 2022 und das war eigentlich das erste Auto, auf das er jetzt wirklich Einfluss hatte. Also das war gerade noch rechtzeitig. Da brauchst du schon, weil die Leute stellen sich so oft so vor, dass die Teams in den Winter gehen und dann wird ein neues Auto gezeichnet, das testen sie dann fahren sie raus. Das ist natürlich nicht so, sondern es ist eher so, dass im Januar 2023 schon so das Konzept für das 24er Auto festgelegt wird. Das heißt, das Projekt ist jetzt im vollen Gang hinter den Kulissen, erreicht dann die Hochphase in den Sommermonaten und dann geht's eigentlich schon raus, dass das alles schon steht erstmal. Und wenn jetzt jemand erst im Herbst oder noch schlimmer im Winter dazukommt, dann kann der eigentlich nur noch sich anschauen, was die Kollegen gemacht haben. Vielleicht beim ein oder anderen Detail auch noch eine Idee einbringen, sagen wir mal Flügel oder solche Geschichten, die jetzt mit dem unmittelbaren Gesamtkonzept nichts zu tun haben. Aber ein Einfluss auf ein Konzept, dafür müsste ja schon da sein, wenn man realistisch ist. Also in Wahrheit bedeutet diese Umstrukturierung, ist ja auch mehr Personal betroffen, aber die erwähnten Namen sind die prominentesten davon, bedeutet in Wahrheit, dass McLaren die neue Struktur erst 2025 so richtig spüren wird, wann dann auch, und das ist ja das wahrscheinlich, worauf man hinarbeitet, dieser Windkanal auch zum ersten Mal zu 100% in ein neues Autoprojekt einfließen wird. Zumindest, wenn sie denn endlich mal fertig werden, denn das haben sie auch ganz oft verschoben.
Sophie, von außen wirkt das ja schon ein bisschen chaotisch bei McLaren, während es ja die Jahre zuvor eigentlich immer nur nach oben ging und man auch das Gefühl hatte, dass die Unternehmensstruktur, die sie von nach außen hin aufgebaut haben, doch sehr solide war und stabil war. Bröckelt das jetzt? Und dazu kommt dann auch noch die schlechte Leistung in den ersten beiden Rennen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, da liegt einiges im Argen. Wie nimmst du es von außen wahr?
Ja, man hat halt irgendwie so seit Ende 2021 das Momentum gefühlt komplett verloren und manchmal habe ich auch den Eindruck, auch der Glauben geht so ein bisschen verloren, zumindest wenn man sich jetzt zum Beispiel Lando Norris anguckt, auch wenn er das natürlich nie zugeben würde. Vielleicht hat er ja auch noch genug Glauben an den Erfolg. Ich meine, er ist da ja auch noch um einiges näher dran als wir. Ich fand den Abgang oder die Meldung, dass James Key das Team verlässt, jetzt gar nicht so ganz überraschend, auch wenn es jetzt in den letzten ein, zwei Wochen keine aktuellen Gerüchte mehr gab, so um seine Person. Die gab es ja eher so unmittelbar nach dem Launch, bei dem er ja nicht dabei war, beispielsweise. Aber es war eben insgesamt kein riesiger Schock, weil es, du hast die Leistung ja angesprochen, jetzt das zweite Jahr in Folge schon war mit wirklich großen Problemen und es eben kein einmaliger Ausrutscher war. Eigentlich so ein bisschen ähnlich wie bei Mercedes, auch wenn es natürlich an sich ganz andere Probleme sind, die ja aber an Mike Elliott aktuell trotzdem noch weiter festhalten. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Auto vielleicht ja sogar besser ist, als es gerade aussieht oder auch besser wird natürlich noch nach dem Baku-Update, aber es ist eben auch keinesfalls ein Schritt nach vorne und vielleicht waren auch die letzten Jahre doch nicht so die Schritte nach vorne, die man ja, sich erhofft hatte, oder das wurde ein bisschen kaschiert vielleicht, weil Lando Norris mehr rausgeholt hat, als ja vielleicht drin war, oder weil die Gegner, beispielsweise ja Ferrari, auch geschwächelt haben, auch in der Vergangenheit. Und klar, hätte natürlich auch sein können, dass das aktuelle Team auch mit James Key in der Zukunft erfolgreich hätte werden können, wenn der Windkanal etc. fertig ist, aber es hat eben einfach aktuell zu lange gedauert und ja, damit haben wir jetzt irgendwie so diese erste große Entscheidung ja auch, die auch mit Andrea Stella getroffen wurde. Und ich finde, dass diese Entscheidung schon auch zeigt, dass man die Probleme doch auch anerkennt und eben nicht immer alles nur auf die fehlende Infrastruktur schiebt. Das ist ja so ein Standardsatz, den wir in den letzten Monaten sehr oft gehört haben, nach dem Motto, wartet mal ab, wir werden wieder erfolgreich werden, aber wir müssen eben auf diesen Windkanal warten etc. Das kann eben nicht das einzige Problem und nicht die einzige Ausrede sein. Also gerade auf aerodynamischer Seite hat das Team da eben noch sehr starke Defizite. Das hat auch Andy Seidel vor seinem Abgang Ende letzten Jahres schon zugegeben, dass man da auch einfach nicht genug Ressourcen personell hatte, weil man eben durchs Cost-Cap auch sehr viel gestrichen hat. Und da ist man jetzt eben gerade dabei, das alles wieder so ein bisschen aufzubauen. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, auch wenn man anguckt, dass Aston Martin sie ja aktuell überholt hat, obwohl sie ja in einer ähnlichen Situation sind eigentlich, mit einer nicht fertigen Infrastruktur, mit ähnlichen finanziellen Ressourcen vielleicht auch. Von daher, ja, ist jetzt sehr wichtig, dass man da ja auch aufstockt. Ob dieses neue Team aus technischen Direktoren jetzt der richtige Weg ist, ja, ist jetzt natürlich noch schwer zu beurteilen, vor allem weil David Sanchez eben ja auch noch nicht anfängt und ja seine Person oder Position, ich weiß auch gar nicht, ob die jetzt irgendwie dann anderweitig besetzt wird bis dann oder ob sie quasi einfach frei bleibt. Also da wird man einfach sehen, ob das dann ja zum Erfolg führt oder nicht. Das muss dann die Zeit eben zeigen.
Kann es zum Erfolg in der Formel 1 führen, wenn man so ein bisschen das Gefühl hat, okay, McLaren macht Formel 1, macht Formel E, macht Extreme E, macht sehr viel, IndyCar. Das eigentlich im Grunde genommen das, was ja mit die meiste Strahlkraft hat, da vielleicht sogar so ein bisschen hinten überkippt, oder siehst du die Gefahr gar nicht so sehr?
Das kann ich ehrlicherweise schwer einschätzen. Also natürlich machen sie sehr viel, sind ja aber auch gut einigermaßen erfolgreich, je nach Rennserie. Ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, wo sie in der Extreme E so genau stehen beispielsweise. Aber ja, ich kann halt nicht beurteilen, wie viele Ressourcen sie da jetzt wirklich irgendwie wo reinstecken. Und ja, von außen betrachtet ist es leicht zu sagen, man sollte sich am besten auf eins konzentrieren und das dafür richtig machen. Aber kann ich ehrlicherweise nicht so richtig einschätzen, ob man da auf zu vielen Hochzeiten tanzt oder nicht.
Christian, für James Key könnte ja ein neuer Arbeitgeber Williams sein. Denn da ist James Fowles gerade auch dabei, alles so ein bisschen neu aufzustellen, nachdem François-Xavier Dumaison, Just Capito und der Chef-Aerodynamiker David Wheater Williams verlassen haben, hat man jetzt einen neuen Chief Operating Officer eingestellt, den Kanadier Frédéric Brousseau. Da könnt ihr auch einen Artikel bei Formel1.de drüber lesen. Frédéric Brousseau war in der Luft- und Raumfahrtindustrie aktiv, war 20 Jahre beim Triebwerkshersteller Pratt & Whitney Canada tätig. Und James Fowles erklärt es damit, dass, Zitat aus dem Artikel von, da muss ich jetzt mal ganz kurz gucken, Kevin Herrmann, ein Formel-1-Auto besteht aus etwa 15.000 Teilen, die innerhalb weniger Wochen gebaut, produziert und zusammengefügt werden müssen. Um das richtig hinzubekommen, braucht man ein hohes Maß an Planung in der gesamten Organisation, und das ist genau das, was er mitbringt. James Fowles hat unter Toto Wolff gelernt. Also so in Sachen Organisation und sowas, da konnte er sich dann beim vielleicht sogar phasenweise besten Team der Formel 1, also nicht nur phasenweise, sondern es war das beste Team der Formel 1 für 7, 8, 9 Jahre, ordentlich was abgucken. Wird ihm das in seinem Job dann wohl doch sehr viel mehr weiterhelfen, als man dachte, Christian?
Also das kann mit Sicherheit nicht schaden, aus der Schule Toto Wolff zu kommen, oder noch besser gesagt aus diesem Mercedes-Team, wo es ja doch auch in all den Jahren auch des Erfolgs ein paar Personalverschiebungen gegeben hat. Also da bringt er mit Sicherheit einen Pfund mit, sage ich mal. Was James Key betrifft, ich weiß nicht, weißt du Spekulationen zu Williams wechseln mehr als ich, oder hast einfach mal ins Blaue spekuliert jetzt?
Ja, ich muss da die Credits an meinen besten Freund Marcel geben, der mir das geschrieben hat, und dann habe ich drüber nachgedacht und gedacht, so blöd ist die Idee gar nicht. Und dann dachte ich, komm, bringen Sie mal hier in den Podcast ein.
Okay, also ich hab keine Indizien dafür, dass das passiert. Ja, wirklich gar keine. Aber es würde natürlich schon Sinn ergeben. Ja, James Key kann ich mir vorstellen, dass bei McLaren nicht mehr super happy war. Gerade wo Andreas Seidel auch weggegangen ist, was ja auch ein Grund gehabt haben könnte, dass da vielleicht bei McLaren halt nicht alles mehr so rund gelaufen ist, wie man sich vielleicht erhofft hat, gerade wenn man so ambitioniert und ehrgeizig ist wie Seidel und Kieders sind. Also womöglich hat er Lust drauf, dass er sagt, ich gehe da, folge dem Ruf von Clemens Bowles und komme jetzt zu Williams und baue da was Neues auf. Aber wie gesagt, das ist jetzt wirklich nur reine Spekulation bei mir und nicht irgendwas, wofür ich konkrete Indizien habe. Sinn ergeben würde das schon. Was halt bei McLaren aktuell so ist, man hört ein bisschen die Spatzen von den Dächern pfeifen, dass es der McLaren-Gruppe insgesamt nach wie vor nicht wahnsinnig gut geht. Man hat ja dieses Sale and Lease Back damals gemacht, was nichts anderes heißt, als dass sie aus Geldnot das komplette Tafelsilber verkauft haben, nämlich die Fabrik, und sich wieder da zurück einmieten, was nichts anderes ist als eine Beschaffungsmaßnahme für Kapital, um aktuelle Rechnungen zahlen zu können. Aber damit bist du natürlich auch deine Vermögenswerte los. Ich höre so, dass die Investoren, die sind ja nach wie vor, der größte Investor ist die Königsfamilie von Bahrain. Ich höre, dass auch da die Lust auf Formel 1 oder zumindest auf McLaren enden wollend ist und man in den letzten Jahren nicht mehr so aktiv gewuselt hat wie vielleicht vor 3-4 Jahren noch. Also da gibt's ein paar Dinge, glaube ich, auf der Gesellschafter/Shareholder-Ebene, die nicht so laufen, wie sie laufen sollten. Und das wirkt sich unweigerlich irgendwann auch auf die sportliche Ebene aus und eben auch genau auf die Dinge, dass irgendwann Top-Management sagt, sind wir hier richtig, können wir uns hier wirklich entfalten. Andreas Seidel war es ja ganz wichtig, als er damals ankam, den Investoren erstmal den Windkanal abzuschwatzen, in die Infrastruktur ein bisschen investieren zu können. Möglicherweise ist das jetzt ein bisschen schwieriger als gedacht und deswegen laufen die Leute davon. Aber again, da ist sehr viel, ich weiß, vieles von dem stimmt, was ich jetzt über McLaren gesagt habe, aber wer jetzt davon gelaufen ist und wer gekündigt wurde, das erschließt sich einfach aus der offiziellen Kommunikation nicht, und darüber hinaus weiß ich darüber auch nicht Bescheid. Aber irgendwas ist da im Busch bei McLaren, den Eindruck gewinnt man schon.
Ist McLaren für Zac Brown, jetzt bin ich doch wieder kurz bei McLaren, aber die Frage kommt mir jetzt gerade in den Sinn, ist McLaren für Zac Brown eher ein Investment oder eher ein Hobby, also ein Hobbyprojekt kann man nicht sagen, aber ein Leidenschaftsprojekt? Also könntest du dir auch vorstellen, wenn es jetzt in den nächsten Jahren nicht so läuft, ich meine auch Zac Brown muss natürlich gucken, dass er vielleicht, wenn es ein Investment für ihn war, sein Investment ja auch zurückbekommt, weil wenn dann die Königsfamilie von Bahrain wegen meiner aussteigt oder sowas und Sponsoren flöten gehen, dann sieht das ja auch nicht gut aus.
Ja, erstmal ist er da hauptsächlich Angestellter. Ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht, ob er auch ein paar Anteile hat, wissen wir das?
Hat er nicht investiert damals?
Das können wir vielleicht
kurz klären. Ich schau mal kurz raus.
Es gibt auf der Teamporträt-Seite auf motorsporttotal.com ja immer eine schöne Shareholder-Übersicht auch. Also wenn, dann ist es kein signifikanter Anteil, den Zac Brown da reingepumpt hat. Dazu wäre auch finanziell, bin ich mir ziemlich sicher, gar nicht in der Lage. Die McLaren-Gruppe ist ja riesengroß. Wir dürfen das nicht immer nur aufs Formel-1-Team reduzieren. Ja, da steckt auch McLaren Automotive drin, die diese Sportwagen bauen, was zwischendurch mal ein bisschen besser funktioniert hat, inzwischen wieder, so hört man, ein sehr, sehr schwieriges Business ist. Also, boah, ja, ich weiß nicht, Zac Brown, ich finde, er hat einen guten Job gemacht bisher, als Seidel kam, als Clemens Key kam, beide ja so potenziell sehr hoch gehandelte Fachleute auf ihren Gebieten. Da hat erstmal alles gestimmt, auch die sportliche Richtung. Jetzt kriegt man halt irgendwie das Gefühl, dass er das nicht zusammenhalten konnte, möglicherweise, weil es eben auf der Shareholder-Seite ein bisschen krankt, und dass das Gebilde, was sehr gut ausgesehen hat, so ein bisschen zusammenfällt.
Okay, also Zac Brown ist CEO von McLaren Racing seit April 2018, nachdem er 2016 als Executive Director of McLaren Technology Group zu McLaren gekommen ist. Also hat keine Anteile am McLaren Racing Team. Gut, haben wir das auch geklärt. Nochmal zu Williams, Sophie. Ich habe es ja gesagt, die Gemütslagen könnten nicht verschiedener sein zwischen McLaren und Williams. Bei McLaren ist so ein bisschen Durchhänger angesagt. Bei Williams ist Motivation da. Von einem neuen Funken spricht James Fowles. Und auch die Fahrer versprühen diesen Funken. Alex Albon und Logan Sargeant. Gerade der Rookie Logan Sargeant überrascht mich sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich nicht für möglich gehalten, dass er da wirklich so gut mithalten kann, sowohl mit seinem Teamkollegen als auch mit dem Rest des Feldes. Also die positive Grundstimmung bei Williams kann man definitiv nachvollziehen.
Ja, auf jeden Fall. Also jetzt so nach den ersten beiden Rennen jedenfalls. Ich glaube, da muss man natürlich auch noch ein bisschen abwarten, bevor wir da jetzt komplett voreilige Schlüsse ziehen, weil ich glaube, gerade Saudi-Arabien ja, war auch schon eine Strecke, die ihnen einfach sehr, sehr gut lag, weil sie eben ja so wenig Abtrieb haben. Eigentlich ein ähnliches Problem in Anführungszeichen wie letztes Jahr, wo sie ja dann aber auch zum Beispiel Monza auf den Geraden sehr profitieren konnten. Aber es war dann eben nicht zwingend ein Gradmesser auch für den Rest der Saison. Trotzdem, ich glaube auch so, wenn man sich das Qualifying anschaut, da konnten sie die Lücke schon ein bisschen schließen, wenn man es jetzt im Vergleich zum letzten Jahr auch sieht zu den Top-Teams. Natürlich sind sie da immer noch ein ganzes Stück entfernt und alles andere wäre auch sehr seltsam gewesen. Aber ja, insgesamt hat man schon das Gefühl, dass dort echt eine positivere Stimmung jetzt herrscht. Und ich hoffe persönlich auch sehr, dass sie das ein bisschen beibehalten können und jetzt nicht beispielsweise Australien kommt und die Stimmung auf einmal im Eimer ist, weil eben irgendwie gar nichts mehr läuft. Aber ja, ich würde sagen, da warten wir das Wochenende mal ab. Jedenfalls bei den Fahrern würde ich mich auch anschließen. Ich finde, das passt bislang sehr, sehr gut. Und für Williams ist es, glaube ich, auch sehr wichtig, dass sie endlich mal ein Fahrerduo haben, das auch einigermaßen auf einem Niveau ist, weil das war nun mal faktisch nicht gegeben in Nicolas Latifi in den letzten Jahren. Deshalb glaube ich, dass das auch auf jeden Fall insgesamt dazu beiträgt, dass ja die Stimmung auch ein bisschen positiver ist, weil man eben ja zwei Kandidaten hat, die da auch wirklich viel rausholen, hat man zumindest den Eindruck. Klar, Logan Sargeant, der muss halt auch ein bisschen gucken, dass er sich noch ein bisschen mehr an den Umgang mit den Reifen gewöhnt etc. Das ist, glaube ich, auch normal zu Beginn. Hat man auch so ein bisschen am Ende in Saudi-Arabien gesehen, wo er dann ja ein bisschen durchgereicht wurde zum Ende des Rennens. Aber an sich, ja, habe ich den Eindruck, dass es gerade echt ganz gut läuft in dem Team. Klar kann man jetzt auch nicht alles James Vowles irgendwie unterschieben, sage ich mal, weil der arbeitet, glaube ich, schon viel an der Kultur und ich glaube, dem ist das auch sehr wichtig, dass ja er auch eine Verbindung zu allen Leuten schafft an der Strecke, in der Fabrik, aber sowas passiert natürlich auch nicht von heute auf morgen, dass sich da irgendwie komplett was ändert, auch kulturmäßig und dass jetzt das Auto so ist, wie es gerade ist und zu funktionieren scheint, das ja ist ja auch noch ein Werk irgendwie von Jost Capito oder dann auch FX de Maison aus dem letzten Jahr, von daher ja, schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht, gerade auch mit der personellen Lage. Das habt ihr ja eben auch schon ein bisschen besprochen. Und dann, ja, hoffe ich, dass man zumindest kleine Schritte gehen kann, weil ich glaube, das hilft Williams auf jeden Fall schon, wenn sie auch mal ein paar Duelle haben und nicht nur abgeschlagen hinten rumfahren.
Dann werden wir das beobachten am Wochenende auch unter anderem natürlich auf den YouTube-Kanal von Formel1.de. Dort wieder die Livestreams von Donnerstag bis Sonntag. Am Sonntag dann ab 6.30 Uhr natürlich die Watchparty. Und deswegen könnt ihr euch am besten den Wecker schon immer stellen, weil die Streams werden am Morgen sein. So, das ist einfach so, das passt auch gut schön zum Morgencafé live mit Christian und Nimmervoll. Mit Christian und Nimmervoll. Das ist so ein bisschen wie Niki Lauda damals, der sagte, der Barrichello gewinnt oder Michael wird Schumacher. So, das, jetzt habe ich auch diesen Moment gehabt, danke Niki. Und ja, seid ihr auf jeden Fall dabei, abonniert den YouTube-Kanal von Formel1.de am besten jetzt. Abonniert Starting Grid überall da, wo ihr Starting Grid abonnieren könnt und lasst doch gerne noch eine Rezension da. Also wenn ihr wollt, könnt ihr das gerne machen und eine möchte ich gerne vorlesen, weil ich sie sehr gut finde, muss ich sagen. Wir haben zwar nur 3 Sterne von diesem User bekommen, aber er hat prinzipiell ja vollkommen recht. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir auch solche Rezensionen vorlesen. Und zwar vom Nörgler 1985. Gezogen wird der, also der Podcast, also hier steht übrigens eine Überschrift, eigentlich der beste deutsche, ich denke mal der beste deutsche Formel-1-Podcast auf jeden Fall. Naja, gezogen wird er aber in erster Linie von Christian Nimmervoll oder anderen Gästen, die nah an der Strecke sind und spannende Einblicke und Schlussfolgerungen bieten. Wenn Kevin Scheuren beginnt, seine minutenlangen Ich-Botschaften von seinem Zettel abzulesen, verliere ich die Freude am Zuhören. Sophie Affelt wiederum gefällt mir. Ihre Gedanken und Einschätzungen zur Rennserie lockern auf und überraschen mich immer wieder. Angenehm, uneitel und aus dem Herzen. Ist doch schön. Ne? So ein gutes Feedback. Mein Zettel ist aber sehr voll auch, muss man sagen, tatsächlich. Also kann ich nichts gegen tun. Grüße gehen raus an Zendel. Er schreibt, toller Podcast, 5 Sterne, ein einfach ohne Schnickschnack gehaltener Podcast. Tolle Menschen, die manchmal komplexe Dinge sehr einfach erklären und erzählen, trifft einfach meinen Geschmack. Ist doch schön. Ne? Also so haben wir für alle was dabei. Und ich freue mich sehr über die Rezension. Lasst gerne weitere Rezensionen da. Die lesen wir gerne vor hier auch im Podcast. Haben wir jetzt lange nicht gemacht. Machen wir jetzt aber wieder. Ja, also auch wenn ihr 1 Stern gebt, wir lesen es vor. Ja, außer es ist zu beleidigen. Dann nehmen wir es nicht vor. Weil dann mag das Spotify und Apple Podcast und so nicht. In diesem Sinne machen wir jetzt eine kurze Pause und sprechen dann gleich über ja, ein weiteres Team, wo gerade so ein bisschen Kulturschock herrscht. Nämlich Red Bull. Ja, Oliver Mintzelhoff ist da. Und der scheint das Ganze mal so ein bisschen auch neu aufdrehen zu wollen, was da so in Milton Keynes und in Faenza passiert. Bleibt also dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Man nimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte entstanden.
Fast nichts davon stimmt.
Tatort.
Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Ihr seid immer noch genau richtig bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de, Deutschlands Nummer 1 unter den Formel 1 Podcasts mit Sophie Affelt, mit unserem Experten Christian Nimmervoll, dem Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com und mir, Kevin Scheuren. Und wir sprechen jetzt, lieber Christian, über Oliver Minzlaff. Oliver Minzlaff ist ja der neue starke Mann bei Red Bull, ist der, der in der Öffentlichkeit vorkommt, wenn man über die Sportprojekte bei Red Bull spricht, also bei der Red Bull GmbH. Und da gehört das Red Bull Racing Team ja dazu. Und sagen wir mal so, die Lage zwischen ihm und Dr. Helmut Marko. Sie ist jetzt, wenn man es mal nur so beobachtet von dem, was Dr. Marko so in der Presse erzählt und von dem, wie dann Oliver Minzlaff auch in der Box eingeblendet wird, kritisch. Das trifft es wahrscheinlich am besten, oder?
Ich habe nicht das Gefühl, dass da zwei Personen aufeinandertreffen, die sich wahnsinnig mögen. Entschuldigung. Aber ich glaube, das Hauptproblem ist tatsächlich, dass bisher einfach Horner und Marko bei Red Bull Racing mehr oder weniger schalten und walten konnten, wie sie das für richtig hielten. Und dass sie vor allem, es wurden ja immer diese kurzen Entscheidungswege gelobt, dass sie vor allem unbürokratisch schalten und walten konnten. Und ich glaube, dass es jetzt halt nicht mehr mit einem Anruf beim Didi getan ist. Hier Didi, wir brauchen das und das und das. Und dann ist es damit erledigt. Um alles andere braucht man sich nicht mehr zu kümmern. Na, Entschuldigung nochmal. Sondern jetzt muss man halt bei Oliver Minzlaff oder seinem Büro wahrscheinlich eine Präsentation vorbereiten, die da erstmal heißt, so hier, wir brauchen einen neuen Frontflügel, das kostet 749.000 Euro mehr, als irgendwo dafür geplant war. Minzlaff ist selbst auch nicht Shareholder, sondern ist auch nur in Anführungsstrichen Geschäftsführer. Das heißt, es muss jetzt plötzlich Gremien durchlaufen. Parallel dazu hat Red Bull gerade eine Hausdurchsuchung gehabt, also nicht das Team, sondern Red Bull GmbH, der Energy Drink Hersteller, die Dose, wie man im Konzernslang sagt. Das hat natürlich jetzt nicht direkt mit dem Formel 1 Team zu tun, indirekt aber vielleicht schon, weil man merkt, dass man gewisse Prozesse einfach halt wirklich jetzt sauber durchführen muss, ja, und dass die auch dokumentiert werden müssen. Und das bedeutet halt immer diesen ganzen lästigen Papierkram, von dem Helmut Marko, so schätze ich ihn zumindest ein, glaube ich, überhaupt kein Freund ist. Und ich glaube tatsächlich, dass er sich am meisten dran stört, dass Minzlaff, und dafür kann Minzlaff noch nicht mal was. Also ich weiß nicht, wie das persönliche Verhältnis der beiden tatsächlich ist. Es wirkt so, als sei es nicht das Allerbeste. Aber ich glaube, dass er Minzlaff noch nicht mal einen Vorwurf macht, dass der jetzt so operiert, wie er halt operiert, weil es klar war, dass nach Mateschitz gewisse Dinge anders laufen werden. Was ich mir nur vorstellen kann, ist, dass man sich bei Red Bull, und das schließt wahrscheinlich auch Horner ein, nicht nur Helmut Marko, wünscht, dass man in diesem ganzen Red Bull-Konstrukt nicht einfach der nächste Fußball- oder Eishockeyverein ist, sondern dass eine gewisse Autonomie für das Formel-1-Projekt schon vorhanden bleibt. Und ich kann mir vorstellen, dass da halt aktuell gerade so gewisse, also das ist ein Prozess, wo neue Regeln definiert werden müssen innerhalb des Red Bull-Konzerns. Und ich kann mir vorstellen, dass da halt unweigerlich auch dann und wann mal ein bisschen zwickt.
Wer ist eigentlich Oliver Minzlaff? Ja, Oliver Minzlaff wurde im August 75 hier in Bonn geboren, also da, wo ich wohne, hat in Königswinter gelebt und war dort auch sportlich unterwegs, war Langstreckenläufer, wurde dann irgendwann Teil von Puma von 2000 bis 2008, war Spielerberater und Manager und seit 2014 ist er für die Fußballabteilung für Red Bull GmbH tätig gewesen. Erst weltweit und nachdem RB Leipzig in die Bundesliga kam, nur noch für RB Leipzig. 2014 wurde Minzlaff Vorstandsvorsitzender vom RB Leipzig e.V. und 2016 zusätzlich Geschäftsführer der RB Leipzig GmbH, die sich eben mehrheitlich im Besitz von Red Bull befindet. Und seit dem 15. November 2022 ist er eben in der Geschäftsführung der Red Bull GmbH. Also nach dem Ableben von Dietrich Mateschitz ist er einer von, ich glaube, dreien insgesamt, die dort in der Geschäftsführung sitzen und eben für die Sportprojekte zuständig von Red Bull. Oliver Minzlaff ist jetzt nicht dafür bekannt, der empathischste Mensch unter der Sonne zu sein, ist jetzt nicht dafür bekannt, groß um den heißen Brei zu reden, wenn ihm etwas nicht gefällt. und durchaus auch fähig, durch seine sehr guten rhetorischen Fähigkeiten seine Agenda so zu verschlagworten, dass im Grunde jeder versteht, was er will und er das gerne auch so möchte, wie er es will. Und das hat ihn sogar in Leipzig, also innerhalb der Fanszene von RB Leipzig, nicht immer alle Beliebtheitswerte ganz hochsteigen lassen. Es gab auch durchaus einige, die ihn sehr kritisch gesehen haben. Und jetzt ist er eben auch in der Formel 1 Teil von Red Bull, wird des Öfteren auch in der Box zu sehen sein. Und Sophie, wir haben es ja auch am Sky-Mikrofon gehört, als Dr. Marco einen schnippischen Kommentar gelassen hatte in Saudi-Arabien, dass er ja mit Manchester noch genug aufzuarbeiten hat, sprach da auf das 0-7 von RB Leipzig gegen Manchester City an. Just am selben Tag hat RB Leipzig beim VfL Bochum verloren mit 0-1 und just am nächsten Tag stand plötzlich Oliver Minzlaff in der Box und man hatte so ein bisschen das Gefühl, oh, ob da eine Spontanreise irgendwie angestanden hat. Also wir können davon ausgehen, dass nicht, weil für Saudi-Arabien braucht man Visa, die beantragt werden müssen. Also vermutlich stand das schon fest. Christian entmutet sich.
Nicht ganz richtig, da habe ich was anderes gehört. Okay. Du kannst doch kurzfristig ein Visum kriegen.
Na denn.
Ich weiß jetzt die Modalitäten nicht mehr, aber das hat irgendjemand für uns geklärt.
Ja, dann war es vielleicht doch eine spontane Reise von ihm.
Ich glaube tatsächlich, es war spontan.
Oh, oh.
Ich habe da heute auch mit jemandem drüber gesprochen. Aber erzähl erstmal deinen Blog fertig, jetzt bin ich dir da reingefahren.
Nee, ich wollte, ja, jetzt kannst du es machen, weil die nächste Frage würde ja an Sophie gehen.
Ja, nee, also ich habe heute tatsächlich mit jemandem gesprochen, der sich auch in dem Business so ein bisschen auskennt und wir beide hatten das Gefühl, dass Minzlaff schon sehr genau hinschaut aktuell, was in der Formel 1 so passiert. Das gilt übrigens im Besonderen auch für AlphaTauri, weil bei Red Bull Racing stimmt ja zumindest der Erfolg. Und wir haben dann auch so ein bisschen besprochen Minzlaff-Marco-Verhältnisse. Und meine Theorie ist ja, dass Minzlaff eigentlich sich in seiner aktuellen Position anschauen muss, wofür brauchen wir eigentlich einen Helmut Marko? Ja, der wird wahrscheinlich, das weiß keiner so genau, zumindest nicht außen, auch ein bisschen was dafür kriegen für den Job, den er macht. Und so ehrlich würde Helmut Marko auch zu sich selbst sein, dass er sagt, so dafür, dass das Team jetzt operativ funktioniert an der Rennstrecke, ist er natürlich überhaupt nicht nötig. Ja, das könnte Horner auch allein organisieren. Wofür Marko natürlich wiederum brutal wichtig ist, ist der größere strategische Überblick. Man könnte es jetzt so ein bisschen als Aufsichtsrat bezeichnen, ja, fast ein bisschen so, wie Niki Lauda das bei Mercedes gemacht hat. Das wird manchmal ein bisschen abschätzig bewertet. Ich glaube aber, dass diese Aufgaben tatsächlich sehr, sehr wichtig sind. Aber wenn Minzlaff jetzt reinkommt und natürlich sagt so Helmut Marko, boah, ich habe das Gefühl, das geht auch ohne den, vielleicht das auch mal so ein bisschen in den Raum stellt, nach Marcos jüngsten Spitzen in den Medien, auch nur mal um die Zähne ins Wasser zu halten, wie es da dann aussieht, dann glaube ich, ist die Zündschnur bei Helmut Marko ziemlich kurz. Und ich glaube, dann sagt er auch, liebe Freunde, das war's, macht euch den Bums allein, ich bin ein freier Mann. Das hat er auch schon mal in einem Interview gesagt. Ich glaube, es war mit der Kronenzeitung, nicht, dass ich jetzt Blödsinn erzähle, irgendeine österreichische Zeitung jedenfalls. Da hat er auch schon gesagt, ich bin frei. Und wenn ich hier nicht mehr gebraucht werde oder wenn ich keine Lust mehr drauf habe, dann höre ich einfach auf. Ja, er hat doch nie einen Vertrag gehabt, sagt er zumindest mit Mateschitz, sondern immer auf Handschlagbasis. Also ich glaube, dass die Zündschnur kurz ist. Es muss ja nicht dazu kommen, ja, dass Minzlaff sagt, wir brauchen den Marko nicht mehr. Aber ich glaube, wenn dieses Thema aufkommt, dann ist aus.
Irgendwie komisch, sich das vorzustellen, dass nach Dietrich Mateschitz dann auch Dr. Marko, also Dietrich Mateschitz natürlich aufgrund des Todes, aber Dr. Marko eben dann schon kurz danach dann bei Red Bull ausscheiden würde. Sophie, wirkt das jetzt gerade für dich so, wie da kommt ein Neuer und der möchte jetzt seinen Stempel aufdrücken oder ist es vielleicht auch klug von Oliver Minzlaff da mal so ein paar Steine umzudrehen, auch eben in Anbetracht dessen, dass ja bei der Red Bull GmbH eine Hausdurchsuchung stattgefunden hat, da einfach mal alles zu analysieren und zu gucken, was brauchen wir, was brauchen wir nicht, weil auch bei Red Bull muss man natürlich irgendwo die finanzielle Lage im Blick behalten.
Gut, das ist korrekt. Jetzt alleine bei Red Bull Racing würde ich jetzt nicht zwangsläufig einen Grund sehen, irgendwie alles umdrehen zu wollen oder zu müssen, weil wenn man sich jetzt die letzten 2-3 Jahre anguckt, dann lief es da ja wirklich sehr, sehr gut. Und da muss man dann auch sagen, am Ende haben Helmut Marko und Christian Horner und Co. vermutlich auch mehr Ahnung von der Materie als Minzlaff, der eben ja schon ein Fußballmensch ist, muss man sagen. Ist aber trotzdem klar, dass der sich als Chef, sage ich mal, die Sprüche natürlich nicht gefallen lässt, wie den von Dr. Helmut Marko, kann ich aus seiner Sicht dann irgendwie auch nachvollziehen. Ja, ich glaube trotzdem gar nicht, dass es seine Intention ist, da jetzt irgendwie großartig sehr viel dran zu rütteln, daran, wie es jetzt läuft. Klar, Dr. Helmut Marko ist ein Punkt oder ein Spannungsfeld aktuell und ich würde mich da Christian anschließen. Ich kann mir auch vorstellen, dass er vielleicht irgendwann freiwillig seinen Hut nimmt, bevor er ihn quasi in die Hand gedrückt bekommt und ja, gehen muss, in Anführungszeichen. Ich meine, er hat Verstappen zweimal zum Weltmeister gemacht, macht es wahrscheinlich diesmal zum dritten Mal. Er hat auch andere Fahrer zum Erfolg geführt. Sebastian Vettel fällt da natürlich sofort ein und er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Naja, von daher kann ich mir das durchaus vorstellen. Ich glaube, für Max Verstappen wäre das schon seltsam, sage ich mal. Ich glaube, für den ist er schon relativ wichtig, weil er ihm ja damals dann als, ich glaube, 16 war er ja, die Chance gegeben hat, ja, für einen Formel-1-Test auch erstmals. Also ich glaube, die haben schon auch eine wirklich gute Beziehung. Aber ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das Dr. Helmut Marko, und da sind wir dann wieder beim Steine umdrehen vielleicht, das auch nicht so gefallen hat, dass ja auch diese Gerüchte dann aufkamen rund um sein Baby, nenne ich es mal, um AlphaTauri. Weil, ja, das ist natürlich dann doch wieder ein Aspekt, den man schon durchaus betrachten kann. Es ist natürlich schon ein bisschen auffällig, dass dieses Thema jetzt genau aufkommt, jetzt wo auch Minzlaff wieder mehr im Fokus steht. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass er schon ein bisschen Druck im Hintergrund macht, weil es ja eben aber auch sein Job ist, wie du ja auch schon sagst, zu gucken, dass das alles irgendwie profitabel ist. Aber ja, so einen ganz guten, ein ganz gutes Bild gibt es nach außen aktuell natürlich nicht.
Da muss man Kevin natürlich auch dazu sagen, also man muss sich auch mal in Minzlaff reinversetzen, ja, der kommt da rein, war bisher ja eher aus dem Fußball, muss sich jetzt mit Motorsport auseinandersetzen und kommt da hin und sagt so, wir haben hier zwei Formel-1-Teams, wozu eigentlich? Dann erklärt man ihm wahrscheinlich, naja, das zweite Team, das ist ja für die Modemarke, aber vor allem ist das immer als unser Junior-Team aufgesetzt und das war teilweise sehr erfolgreich und Vettel und Verstappen kommen daraus und da haben wir immer unsere eigenen Junioren reingesetzt, die dann bei Red Bull Racing fahren. Und dann steht Helmut Marko wahrscheinlich so verlegen da und sagt, naja, eigentlich haben wir jetzt gerade keinen AlphaTauri Junior bei Red Bull, sondern wir haben den Sergio Perez von woanders hergeholt. Und übrigens der zweite, der neben dem Honda Junior bei uns im AlphaTauri drin sitzt, ist auch ein Mercedes Junior und kein eigener. Also da ist man auch ein bisschen in Erklärungsnot, glaube ich, was das betrifft. Und von daher ist der Zeitpunkt, zu dem Minzlaff und Marko jetzt aufeinander getroffen sind, wahrscheinlich auch gerade ein ungünstiger oder einer, der ein bisschen Reibung, kann ich mir vorstellen, begünstigt. Und vielleicht noch ein bisschen, was, glaube ich, gerade für die deutschen Zuhörer interessant ist, die Österreicher wissen es wahrscheinlich ein bisschen besser, aber Helmut Marko ist natürlich überhaupt nicht auf die Formel 1 reduziert. Ja, wenn er betont, er ist ein freier Mann und er braucht das nicht, dann hat er vollkommen recht. Denn ihm gehören ein paar Hotels in Graz, ihm gehören einen Haufen Immobilien, er hat riesen Grundstücksbesitz. Also der hat genug zu tun außerhalb der Formel 1, wenn die Formel 1 ihn nicht mehr möchte oder wenn ihn Red Bull für das Formel 1-Programm nicht mehr möchte. Ich glaube, das ist einer der unabhängigsten Männer in der Formel 1, was das Finanzielle, was auch die anderen Vermögenswerte betrifft. Das sind Peanuts, was er da wahrscheinlich mit dem Formel 1-Programm verdient. Nur bei ihm weiß man halt relativ wenig drüber, während es bei anderen ein bisschen bekannter ist.
Das stimmt. Das war mir jetzt auch noch nicht so bekannt. Sicherlich.
Solange man, und da flachsen wir immer ein bisschen drüber, wenn wir uns sehen, solange ihn die Kommunisten nicht enteignen, weil Helmut Marko hat, glaube ich, sein Kreuz nicht bei den Kommunisten gemacht, bei der Wahl würde ich mal tippen, aber in Graz gibt es ja eine kommunistische Bürgermeisterin da. Also jedes Mal, wenn ich ihn treffe, ist meine erste Frage immer, und haben sie sich schon enteignet oder gehört ihnen noch alles? Da machen wir uns immer ein bisschen lustig drüber. Nichts gegen Kommunisten übrigens, alles gut.
Lanciert Oliver Minzlaff einen Verkauf von AlphaTauri, deiner Meinung nach, Christian? Oder was ja jetzt auch so ein bisschen gerüchteweise durch die Twitteria, wie du so schön sagst, ging, dass es eventuell einen Namenswechsel geben kann wieder, also dass man die Marke AlphaTauri verschwinden lässt und sich eventuell öffnet für einen Titelsponsor, um so zumindest die Refinanzierung zu sichern, das Junior-Team nicht grundsätzlich abzugeben, aber natürlich zu gucken, was es für andere Möglichkeiten es gäbe, die jetzt mal abseits eines Verkaufs dann sein würden.
Ja, wir haben ja schon ein paar Mal besprochen, Kevin, auf verschiedenen Plattformen und in verschiedenen Foren, dass ich es für überhaupt nicht schlau halte, aktuell ein Formel-1-Team abzugeben. Ja, die ganze Welt will ein Formel-1-Team haben und dann gibst du einfach eins her. Das ergibt absolut gar keinen wirtschaftlichen Sinn und daran glaube ich auch nicht. Auch damals, als diese Geschichte der Automotor und Sport aufkam, kannst du dich erinnern, haben wir auch drüber gesprochen, habe ich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass die das wirklich abstoßen wollen. Nach allem, was ich heute weiß, ist das auch nicht so. Man hat aber natürlich die Schrauben ein bisschen enger angezogen. Es gab auch gerade eine personelle Verpflichtung, Richtung. Lars Stegelmann hat schon für die UEFA, für die FIFA bei der Organisation oder bei der Promotion und Vermarktung von Fußballweltmeisterschaften, UEFA Champions League, glaube ich, auch geholfen. Also da hat man sich jetzt echt einen deutschen Vollprofi, was Vertrieb betrifft, ins Team geholt. Und der soll natürlich, und das wird jetzt anders werden, glaube ich, noch mehr Sponsorenfläche einfach vermarkten, so dass man dieses grundsätzlich vorhandene wirtschaftliche Potenzial, was bei AlphaTauri ja wie bei allen anderen Teams da ist, dass man das halt auch erschließen kann. Die History davon ist ja, dass Didi Mateschitz, für den war das nicht immer wichtig, ja, dass die Formel 1 Profit abwirbt. Der war ein riesen Motorsport-Fan und für ihn war das wichtig, dass, ihr erinnert euch an den ersten Toro Rosso, der war von einem österreichischen Künstler gemalt, das Design. Ja, da stand der künstlerische Aspekt im Vordergrund, ob da jetzt noch irgendwie 60 Millionen man an Sponsoren hätte verkaufen können. Das war da relativ wurscht und ähnlich war es bei diesem blauen AlphaTauri-Design. Das sollte in erster Linie elegant und schön aussehen. Einen ersten Schritt hat man ja mit dem diesjährigen Auto gemacht. Elegant und schön ist es jetzt schon nicht mehr, finde ich, mit dem, dass man Orlen als Sponsor gewonnen hat, mit diesen roten Flecken drauf. Das passt irgendwie nicht so, schon gar nicht ins Konzept einer sehr teuren, hochpreisigen Modemarke, finde ich. Aber ich glaube, da geht die Reise hin, dass einfach auch da mehr Sponsorenaufkleber draufkommen sollen, damit dieses Team dann auch das tut, was es in Oliver Minzlaffs Augen tun soll, nämlich viel, viel Geld verdienen. Und die Möglichkeit ist schon da und darum soll sich jetzt, wie gesagt, ein Deutscher kümmern.
Wir sind gespannt darauf, wie es bei AlphaTauri oder wie es dann auch immer heißen wird, wenn es dann doch vielleicht wieder einen Namenswechsel gibt und bei Red Bull weitergeht mit Minzlaff und Marco. Das erfahrt ihr natürlich immer, wenn ihr hier reinhört bei Starting Grid oder bei Formel1.de. Lest eure Nummer 1 Quelle für Formel 1 News in Deutschland. Wir machen noch einmal eine kurze Pause und dann werfen wir einen dezidierten Blick auf den großen Preis von Australien. Wen schätzen wir gut ein? Wen schätzen wir nicht so gut ein? Wer könnte uns überraschen? Wer wird uns enttäuschen? Bleibt dran, gleich geht's weiter. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizzaparadies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Ein letztes Mal zurück, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Der Frühaufsteher Grand Prix in Australien steht an und Sophie, ich sag mal so, das Layout dieser Strecke ist jetzt nicht zwingend so, dass ich sagen würde, boah, Red Bull ist jetzt der Konkurrenz wieder meilenweit überlegen, sondern das ist jetzt mal so eine Strecke, wie Christian das ja auch gesagt hat, hat so ein bisschen die eigenen Gesetze. Da könnte dann schon Ferrari ein Wörtchen mitreden. Da könnte dann schon vielleicht Aston Martin, wenn sie es tatsächlich bestätigen können, was sie in Bahrain und Saudi-Arabien begonnen haben, ein Wörtchen mitreden. Oder siehst es nicht so und du denkst auch wieder, Red Bull ist ganz weit vorne.
Ehrlicherweise glaube ich wirklich eher Letzteres. Vielleicht rechne ich mir das auch ein bisschen zu einfach zusammen. Also man sagt ja immer so ein bisschen, das Streckenlayout in Melbourne ist so eine Mischung aus Bahrain und Saudi-Arabien. Jetzt gerade nach den Änderungen letztes Jahr vielleicht ein Tick mehr Saudi-Arabien als Bahrain. Aber wenn wir uns jetzt angucken, Red Bull war in Bahrain schnell, sie waren in Saudi-Arabien schnell. Ja, ich habe eigentlich den Eindruck, dass das Streckenlayout aktuell fast egal ist, weil der Red Bull eben keine Schwächen hat. Er ist auf den Geraden gut, er ist in allen Kurventypen schnell, was ja eigentlich ziemlich ideal für Melbourne klingt, ehrlicherweise. Weil ja, Sektor 2 viele schnelle Ecken, Sektor 3 einige eher ja enge Ecken, aber Ich glaube ehrlicherweise nicht, dass Red Bull da zu schlagen ist. Sie können ja auch, also das Auto kann ja auch sehr gut mit Bodenwellen umgehen, ist ja auf Strecken oder Stadtkursen auch immer so ein Ding, auch wenn das ja letztes Jahr auch neu asphaltiert wurde. Ja, also mein einziges kleines Fragezeichen bei Red Bull ist ehrlicherweise echt einfach die Zuverlässigkeit nach wie vor. Klar, wir haben da jetzt noch keine akuten Anzeichen gesehen, dass es wirklich mal so in die Hose gehen könnte wie letztes Jahr beispielsweise, wo Max Verstappen ja nach Australien und seinem Ausfall da die WM quasi schon abgeschrieben hat. Ja, das kann vielleicht so ein bisschen Hoffnung machen, dass wir an diesem Punkt letztes Jahr auch dachten, es geht vielleicht sehr in eine Richtung und dann war es halt auch irgendwie ganz anders am Ende des Jahres. Aber ja, in der Tat bin ich echt eher gespannt. Du hast die Teams eben schon angesprochen, so ein bisschen, was hinter Red Bull passiert bei Ferrari. Unter anderem auch, weil Ferrari, muss ich sagen, kann ich sehr, sehr schwer einschätzen, dieses Wochenende auch der Tatsache geschuldet, dass sie in Saudi-Arabien oder dass ich dachte, dass sie in Saudi-Arabien sehr viel besser wären, als sie am Ende dann wirklich waren. Von daher traue ich mich da nicht so richtig, eine Prognose abzugeben. Würde vielleicht tendenziell Aston Martin da wieder als zweite Kraft sehen und dahinter dann wieder dieses Duell Mercedes-Ferrari. Aber würde natürlich auch einen Dreikampf da begrüßen um die zweite Kraft. Aber ich finde es in der Tat wirklich sehr schwer einzuschätzen aktuell.
Ja, Christian, ist die größte Hoffnung für die Konkurrenz, dass die Antriebswelle wieder irgendwie, weil Max Verstappen zu hart über die Curbs fährt, den Geist aufgibt und man nur so an Red Bull herankommen kann oder dass wegen meiner sich Red Bull intern so ein bisschen wieder gestritten wird? Also bist du da auf Sophies Seite, was das angeht, dass man im Grunde den Grand Prix schon abschreiben kann und sagen kann, hier Max Verstappen oder Perez, herzlichen Glückwunsch?
Ich würde es vielleicht nicht ganz so hart formulieren, weil Melbourne, wie schon gesagt, immer ein bisschen eigene Gesetze hat und da ein paar Fragezeichen einfach da sind. Aber grundsätzlich stimmt es natürlich, was Sophie gesagt hat. Nach den ersten zwei Rennen und wie die verlaufen sind, wäre alles andere als eine Red Bull, vielleicht nicht Dominanz, aber doch ein Kontrollieren von Red Bull des Wochenendes, wäre eine große Überraschung. Ich würde aber zu Sorgen um die Zuverlässigkeit oder vielleicht auch Spannungen im Team noch einen anderen Faktor hinzuzählen, nämlich wenn die Teams vielleicht nach Freitag doch draufkommen, dass die vierte DRS-Zone nicht so glücklich ist. Denn wir wissen, dass Red Bull, gerade wenn das DRS offen ist, diesen Spagat irgendwie mit am besten hinbekommt und da am meisten profitiert. Da haben sie irgendwie einen Trick gefunden. Und das hilft, also je mehr DRS es gibt, desto besser für Red Bull, ist zumindest die technische Theorie, die wir aktuell haben. Von daher weniger DRS wäre gut für Red Bull, 4 DRS-Zonen sehr gut für Red Bull. Melbourne vom Reifenverschleiß her jetzt nicht das alleranspruchsvollste Rennen, das ist ganz gut vielleicht für Teams wie Ferrari, die damit eher am oberen Limit waren. Ist vielleicht so, dass Teams wie Aston Martin und Red Bull dann ihren großen Vorteil, den sie auf dem Gebiet haben, nicht ganz so ausspielen können. Aber es war auch Saudi-Arabien schon bei weitem nicht mehr so reifenmordend wie das erste Rennen in Bahrain und trotzdem waren letztendlich die gleichen vorn. Also es gibt Faktoren, die Hoffnung machen, dass es für Red Bull nicht ein totaler Selbstläufer wird. Aber realistischerweise wird es schon so werden, dass die als klare Favoriten in dieses Wochenende gehen.
Und Aston Martin geht als klarer Favorit auf Platz 2 dahin?
Das würde ich so sehen, auch vor allem wegen des ersten Sektors. Denn wir wissen, da wo Aston Martin aktuell am meisten Zeit verliert, das sind die wirklich schnellen Kurven. Jetzt ist Melbourne ja auch eine sehr schnelle Strecke geworden durch die Umbauten. Aber es hat sich an den Kurvencharakteristika, die wurden im Radius verbreitet, das heißt, man kann da etwas schneller durchfahren. Aber es hat sich jetzt nichts ganz radikal geändert. Es ist immer noch ein bisschen Stop and Go. Es ist eine Schikane einfach verschwunden. Aber gerade, ich sag mal, die ersten 30, 35 Fahrsekunden, ich habe es nicht genau im Kopf, da sind doch ein paar so mittelschnelle Kurven drin, wo man auch mal gut in die Eisen gehen muss. Das könnte dem Aston Martin liegen. Das, wo es wirklich Topspeed dahin geht, das wird eher Red Bull liegen. Also, wenn du mich festnagelst, wie wird dieses Wochenende ausgehen, glaube ich, dass sich nichts radikal verschieben wird am kommenden Wochenende. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Ferrari ein bisschen besser aussieht im Vergleich zu zum Beispiel Mercedes, als sie das zuletzt in Saudi-Arabien getan haben. Einfach weil die Reifen mutmaßlich in Melbourne nicht das ganz große Thema sein sollten.
Mercedes, eigentlich interessanter Punkt noch, Sophie, ne? Also da weiß man ja wirklich gar nicht, wie man sie aktuell einschätzen soll. Sie reden sich immer sehr klein und plötzlich sind die Ergebnisse doch ganz in Ordnung. Natürlich nicht auf dem Niveau, auf dem sie eigentlich sein möchten. Letztes Jahr war George Russell ja auf dem Podium. Also davon ist jetzt zwar nicht auszugehen, aber davon war ja auch letztes Jahr irgendwie nicht auszugehen. Also ist Mercedes so ein bisschen das Dark Horse, was man nicht ganz so fühlen kann vor diesem Wochenende?
Ich weiß gar nicht, ob ich unbedingt ein Podium ausschließen würde von Mercedes. Klar, also wenn jetzt wirklich alles ganz normal läuft und wir davon ausgehen, dass Red Bull erste Kraft ist und Aston Martin zweite Kraft, dann ist natürlich ja höchstens ein fünfter Platz drin. Aber irgendwie ja zeigen die Ergebnisse ja auch meistens, dass es dann eben in den seltensten Fällen so kommt, dass die Reihenfolge der Teams auf der Ergebnisliste wirklich dann so zu finden ist, wie das Kräfteverhältnis es vermuten lassen würde, weil dann eben jemand ausfällt wie Stroll in Saudi-Arabien beispielsweise, und da war George Russell dann ja letztendlich gar nicht so weit weg. Da muss man aber natürlich sagen, es kommt auch darauf an, ob sie denn überhaupt wieder dritte Kraft sind oder eben nicht. Oder ob Ferrari, wie Christian es eben gesagt hat, ja vielleicht sich dann doch wieder davor schieben könnte. Ja, ich glaube insgesamt ist die Stimmung inzwischen ein bisschen besser. Natürlich nicht wirklich gut, weil man immer noch sehr unzufrieden mit der Gesamtsituation ist. Aber ich glaube, George Russell meinte auch, dass man zwischen Bahrain und Saudi eigentlich mehr Fortschritte machen konnte als über einen Monat lang im Winter, so im Verhältnis. Jetzt, wo man eben dieses Problem entdeckt oder sich zumindest auch eingestanden hat. Und klar sind es alles kleine Schritte. Und vielleicht kann man aber in Australien den nächsten gehen. Aber man muss es eben alles immer in Relation sehen. Und ich glaube, gerade George Russell hat ja ein sehr starkes Rennen in Saudi-Arabien gezeigt. Klar, muss alles perfekt laufen und vorne bei den Teams vielleicht auch was schief gehen, damit er da wirklich am Ende vielleicht auf dem Podium landen kann. Aber an sich fahrerisch traue ich es ihm eigentlich schon zu, weil er sich ja auch schon wohler zu fühlen scheint im Auto aktuell als Lewis Hamilton, der da ja aktuell ja doch einige Probleme zu haben scheint.
Welchem Team im Mittelfeld traust du einen Schritt nach vorne zu in Australien?
Also für mich ist tiefstes Mittelfeld immer noch Alpine. Ich weiß aber nicht, ob die jetzt wirklich einen Schritt nach vorne machen können. Wo ich echt gespannt drauf bin, ist wirklich McLaren, weil die natürlich sehr großes Potenzial haben, einen Schritt nach vorne zu machen. Also da muss es eigentlich das Ziel sein, irgendwie jetzt mal einen Punkt auf das Konto zu bringen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das Layout da ganz ideal ist für das Auto. Aber ich glaube, man ist eben performance-technisch nicht so schlecht, wie es gerade aussieht, auf Platz 10 und ohne Punkt. Vor allem nicht mit der Fahrerpaarung. Ich glaube, Lando Norris ist, das war einfach ein Ausrutscher auch in Saudi-Arabien. Da war es einfach kein gutes Wochenende, auch mit diesem Fehler im Qualifying. Das sieht man bei ihm ja wirklich extrem selten. Dass er zumindest, also kleine Fehler passieren mal, so Track-Limit-Verstöße oder so, aber so große Fehler, die wirklich Auswirkungen aufs Wochenende haben, die macht er eigentlich ja doch so gut wie nie. Und ich glaube, dass Melbourne ihn als Strecke ganz gut liegt. Hat er auch echt ein gutes Debüt gegeben, als er 2019 die Formel 1 kam. Letztes Jahr McLaren, glaube ich, Fünfter und Sechster geworden. Trotz katastrophalen Saisonstart. Ich glaube, ganz so gut wird es in dieser nicht. Aber kann man auch gespannt sein. Man darf ja auch nicht vergessen, für Oscar Piastri, ne, ja auch Heimrennen und erstes Heimrennen. Also kann man auch gespannt sein, wie er damit umgeht. Und deshalb habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass McLaren vielleicht einen kleinen Schritt nach oben gehen kann, weil sie eben aber auch ihr Potenzial bislang irgendwie nicht wirklich zeigen oder ausschöpfen konnten.
Christian, vergangenes Jahr waren Alfa Tauri, Alfa Romeo und Williams in den Punkten. Traust du es diesem Jahr einen dieser drei Teams vor, das wieder zu schaffen?
Am ersten Alfa Romeo. Ich glaube, dass Williams ein bisschen über Gewichtsklasse geboxt hat bisher. Die Strecke könnte ihnen natürlich theoretisch liegen. Ich glaube, das hat Sophie vorhin schon mal erwähnt. Aber ich sag mal so, es sind jetzt nicht meine drei favorisierten Teams, von denen ich glaube, dass ich das Mittelfeld ganz vorne aufmischen werde. Da sehe ich schon eher andere. Zum Beispiel Alpine, die sich da wirklich gut konsolidiert haben bisher. McLaren, wenn sie es ein bisschen besser hinkriegen, beim Heimspiel von Oscar Piastri. Also nicht not my favorites. Und wenn wir sagen, wir haben aktuell vier Top-Teams, dann sind halt unter normalen Umständen, die gerade in Melbourne selten eintreffen, das gehört natürlich auch zur Wahrheit dazu, aber unter normalen Umständen sind schon mal 8 Plätze weg theoretisch. Und dann kämpfen alle anderen 6 Teams um 2 Platzierungen in den Punkten.
Noch ein Blick auf den hinteren Bereich des Feldes, dann muss man ja leider ein Stück weit immer noch sagen, Sophie, Haas, also Qualifikation von Hülkenberg ist sehr gut. Im Rennen war Magnussen dann doch ein bisschen was besser in Saudi-Arabien. Also das wird sich wahrscheinlich immer so ein bisschen die Waage halten. Ich meine, haben sie schon einen Punkt in dieser Saison? Könntest du dir vorstellen, dass es für einen der beiden aufgrund ihrer Erfahrung möglich sein wird, in Australien ein Punktergebnis einzufahren?
Ja, also ich würde es generell nicht komplett ausschließen, weil ich sie eigentlich nicht ganz hinten sehen würde. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie eher dann im Bereich die sehe ich eher ganz hinten, Alfa Romeo in dem Bereich vielleicht bewegen könnten. Und Erfahrung spielt ja sicherlich auch eine Rolle. Ich glaube auch, dass das Layout, das hat Nico Hülkenberg auch nach dem Rennen in Saudi-Arabien gesagt, dass das Layout dem Auto ganz gut liegen sollte eigentlich mit dem Highspeed-Anteil. Ja, jetzt muss man mal generell sagen, hat Haas ja irgendwie so ein bisschen so eine komische Beziehung zu der Strecke. Also sie waren da ja echt öfter mal recht gut unterwegs, aber ja, dann sind eben auch gute Ergebnisse mal flöten gegangen, beispielsweise durch ja, missglückte Pitstops, ich glaube 2018 war es ja, bei Grosjean und Magnussen. Also ja, da wird Kevin Magnussen auch hoffen, dass sich das nicht wiederholt, wobei er sicherlich gern theoretisch in diesem Bereich fahren würde, wo sie damals unterwegs waren. Ich glaube, das war so ungefähr Top 6. Ja, also das wird dieses Mal definitiv nicht drin sein. Aber ich würde Punkte generell nicht ausschließen, weil, wie Christian schon sagt, da kann echt viel passieren, gerade in Melbourne. Und ja, dass dann da einer vielleicht mal auf Platz 10 fährt, finde ich an sich nicht unmöglich, gerade eben auf dieser Strecke, wenn die Reifen dann auch mitmachen. Aber ja, das Mittelfeld ist eigentlich echt immer unmöglich vorherzusagen, natürlich.
Es wird natürlich getippt, ja, sowohl bei uns hier im Podcast als auch in unseren Kicktipp-Gruppen, kicktipp.de/startinggridmsr für unsere erste Gruppe, die ist aber voll. In der zweiten, startinggridmsr2, ist, glaube ich, noch ein bisschen was frei. Ansonsten haben wir als Reserve schon eine dritte Gruppe angelegt, aber die brauchen wir wahrscheinlich erstmal nicht. Vergesst nicht zu tippen, denn am Ende der Saison wollen wir natürlich tolle Preise verlosen. Bald werden wir euch bekannt geben können, was diese Preise sind. Deswegen tippt auf jeden Fall und ja, viel Spaß dabei. Und ich mache das jetzt einfach mal so, dass ich jetzt Australien als letztes Rennen nehme, wo ich sage, Best of the Rest ist quasi alles, was nach Ferrari, Mercedes und Red Bull kommt. Ja, also sollte Aston Martin an diesem Wochenende wieder besser als eins dieser Teams abschneiden, dann würde ich Aston Martin in der Tat zum Best of the Rest-Zirkel nicht mehr dazuzählen, sondern zum 4-Top-Teams-Zirkel. Haben sie sich verdient. Deswegen sind sie jetzt selber dafür verantwortlich, ob sie hier in unserem Podcast dann zum The Best aufsteigen. Aber bis dahin sind sie erstmal noch Best of the Rest. Das leitet dann zu den Tipps über. Platz 1, 2 und 3, die Pole Position. Welches Team wird Best of the Rest? Und wer wird letzter, Christian?
Also auf Pole Position fährt, glaube ich, schon Max Verstappen, obwohl ich nicht ganz ausschließen würde, eine zumindest Qualifying-Sensation durch Leclerc und Ferrari, weil einfach der Ferrari die große Stärke hat, was im Rennen dann oft zur Schwäche wird, dass er die Reifen schnell auf Temperatur bringt. Und ich kann mir vorstellen, dass das am Samstag ein Vorteil ist. Ich glaube aber nicht, dass es reichen wird, um Verstappen einzufangen. Aber ich würde es nicht ganz ausschließen. Also Pole Verstappen, ich glaube, er gewinnt auch das Rennen. Ich glaube, er gewinnt es vor Leclerc und Alonso. Und damit ist auch Aston als Best of the Rest klar. Und letzter wird... Ich glaube, letzter wird Oscar Piastri, weil sein Heimspiel total in die Hose geht und McLaren Probleme und schlag mich tot. Alles wird passieren.
Sophie, deine Tipps bitte.
Ich schließe mich bei der Pole an und sage Max Verstappen. Dann gewinnt er auch bei mir das Rennen, allerdings wieder vor Sergio Perez und Fernando Alonso, der ja quasi ein Abo auf Platz 3 dann kriegt momentan. Best of the Rest dementsprechend Aston Martin und letzter sage ich Nyck de Vries.
Ich glaube, der bekommt jetzt auch immer einmal in einem Tippspiel den letzten ab, ne? Der Arme.
Ja, kann sich ja noch ändern im Laufe der Saison.
Ja, ich glaube nicht.
Auch für ihn neue Strecke. Keine Ahnung. Ja, irgendwie stimmt, wird schwierig.
So, ich sag auch, Max Verstappen holt die Pole. Und ich sehe es auch wie Christian, dass es ganz, ganz eng wird zwischen ihm und Charles Leclerc. Aber Max Verstappen wird das Rennen nicht beenden. Nämlich beim Start wird es eine Startkarambolage von ihm und Carlos Sainz geben. Und das nutzt Charles Leclerc, um das Rennen in Australien zu gewinnen, vor Sergio Perez und Fernando Alonso. Damit Aston Martin Best of the Rest bei mir und letzter, damit wir da auch wirklich drei unterschiedliche Fahrer haben, Zhou Guanyu. Ja, das ist mein Tipp. So, ihr könnt
aber wenn du auf eine Startkarambolage Verstappen Sainz tippst, Kevin, dann musst du ja Verstappen eigentlich auf Platz 11 im Qualifying setzen oder so.
So, du meinst, weil Sainz eine Strafe bekommt oder was?
Nö, weil er einfach so weit hinten steht.
Oh, wow.
Das ist ja Australien seine Angstdrücke. Hat der vorher auch so verkackt.
Nein, der geht da ganz smooth auf Platz 3 oder so. Also Perez schlägt ihn nicht und dann fährt er ganz smooth in Max Verstappen rein. Dann haben wir mein Szenario offen. Eure Tipps gerne auch in die Kommentare von unseren Social-Media-Seiten. Und jetzt zum Abschluss noch ganz kurz eine Sache, die ganz cool war am vergangenen Wochenende. Durfte ich in Hamburg die Formel E kommentieren. Das haben vielleicht die ein oder anderen mitbekommen, die mir auf den Social-Media-Seiten folgen. In Hamburg, weil der Schweizer Sender MySports, Edge Sport, das ausgestrahlt geschrieben hat sozusagen. Also dort, wo Sport Digital sitzt in Hamburg, da wird die Formel E kommentiert für den Schweizer Markt. Und da der Hauptkommentator an dem Wochenende leider verhindert war, haben sie nach einer Alternative gesucht und mich gefunden. Und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich muss ja zugeben, ich bin nicht der allergrößte Formel-E-Fan. Beobachte es natürlich irgendwo im Augenwinkel, weil ich mich schon sehr auf die Formel 1 konzentriere, aber habe mich natürlich dann gut darauf vorbereiten können. Auch mit Hilfe von Norman Fischer zum Beispiel vom motorsporttotal.com, der ja dort die Formel E sehr, sehr eingehend beleuchtet. Und habe da echt gemerkt, so okay, wow, da geht einiges ab. Also es ist nicht mehr der öde, schnöde Scheiß, den ich vor vielen Jahren noch da gesehen habe, sondern diese Gen-3-Autos und das Fahrerfeld, das macht schon was her. Und es war dann sowohl die Premiere für die Formel E in Sao Paulo, als auch meiner am Mikrofon dort dann. Und das war schon aufregend. Also ich bin ganz früh morgens nach Hamburg gefahren, habe mich da mit Sascha Riefe getroffen, unserem Social-Media-Guru. Und der hat mich dann begleitet und habe dann die Qualifikation kommentiert. Da musste ich mich natürlich noch so ein bisschen warm sprechen, weil das ja dann doch eine besondere Situation ist für mich, weil es einfach mein Berufswunsch ist. Ja? Also am Ende des Tages ist das, was ich machen möchte. Schon seit ich denken kann, will ich Sportkommentator werden. Und wenn man das dann machen darf für eine doch hochkompetitive Rennserie wie die Formel E, ist das schon was Besonderes. Und das Qualifying-Format ist ja auch ganz anders als in der Formel 1. Da musste man sich erstmal dran gewöhnen, aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Also meine anfängliche Nervosität ist recht schnell verflogen. Dann ist diese Zeit zwischen Qualifying und Rennen doch länger gewesen, als ich dachte. Also man merkt dann ja schon so einen kleinen Anspannungsabfall dann in dem Moment. Hab was gegessen und dann tatsächlich noch im Studio einen kurzen Nap gemacht, damit ich dann zum Rennen wieder fit bin. Und das war ich dann auch und das Rennen war super interessant. Also es hat sehr viel Spaß gemacht, das zu kommentieren. Ich glaube, die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Schweiz waren ein bisschen überrascht, wer dieser Schreihals ist. Also ich hab da auch sind ein bisschen die Gäule mit mir durchgegangen, so habe ich es beschrieben. Und das gehört aber auch irgendwie einfach dazu, weil es war auch sehr aufregend zeitweise. Und das wollte ich dann auch wiedergeben. Und man freut sich ja immer, wenn man dann das Feedback bekommt von denen, die es halt sehen konnten, dass es gut gefallen hat. Und das war mir dann ganz wichtig. Also die paar Schweizer, die mir folgen, die mir dann geschrieben haben, ey, ich habe es gesehen und ich fand das echt gut. Einer sagte dann, schrei weniger. Ist ja vollkommen okay. Also ich muss mich da ja selber erstmal eingrooven. Und es hat einfach wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ich es nochmal machen dürfte irgendwann. Würde mich auch freuen, wenn ich irgendwann mal die Formel 1 kommentieren dürfte irgendwann. Aber es war ein weiterer schöner Schritt, eine weitere schöne Referenz, die ich sammeln konnte. Und die Formel E hat auf jeden Fall bei mir einen neuen Blickwinkel auf die Serie geschafft, was, glaube ich, nötig war, auch für mich, dem Ganzen nochmal irgendwie eine Chance zu geben. Weil es war dann schon komisch, dass natürlich der Führende nicht unbedingt in der besten Position war, weil keiner ihn wirklich überholen wollte in gewissen Momenten, weil man verliert natürlich da in Sao Paulo, wo sehr viel geradeaus gefahren wurde, sehr viel Energie, wenn man keinen Windschatten hat. Und dementsprechend war zum Beispiel Stoffel van Dorn so ein bisschen aufgeschmissen, der zwar einen super Start hatte, aber hinten raus einfach zu wenig Energie, um da noch wirklich akut anzugreifen. Dann bei Porsche, wo Antonio Felix da Costa den Fehler gemacht hat, eigentlich auf dem Weg zum Sieg auch. Dann Pascal Wehrlein, der 3 Minuten eine Tech-Mode hatte, aber nicht vorbei durfte, der dann auch, also eigentlich Siegchancen gehabt hätte, der sich echt wirklich gut nach vorne gekämpft hat und das alles nicht zu haben und Mitch Evans gewinnt am Ende. Also das war schon echt cool. Also hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal, dass ich das machen durfte an die Kollegen von Sport Digital. Und es ist jetzt ein weiterer, ja wie sagt man, eine weitere Feather in my Cap, dass ich mir auf dem Lebenslauf schreiben kann, worüber ich mich sehr gefreut habe und komme meinem Ziel ein Stückchen näher. Und jetzt freue ich mich dann am Sonntag die Watchparty auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de zu kommentieren. Ne? Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Aufgabe, für Leute zu kommentieren, die es entweder sehen, denen man das ja dann näher bringen möchte mit unserer Art, wie Daniel Windolf und ich das machen, oder eben für die, die es nicht sehen, dass sie sich vorstellen können, wie es gerade aussieht. Also ist das so eine Mischung aus Radio und wirklich einem Fernsehkommentar und das ist cool. Also deswegen auch vielen Dank an dich, Christian, dass wir diese Watchparty machen können, weil das ja auch natürlich jedes Mal bei jedem Rennwochenende eine Erfahrung ist. Ist nur ein bisschen schade, dass es keiner wirklich sehen konnte, die Formel E, weil halt das wirklich ein sehr krasser Spartensender in der Schweiz ist, beziehungsweise halt, glaube ich, auch so ein Pay-TV-Sender dort. Ich würde nämlich sonst gerne den Leuten das mal zugänglich machen, aber das geht leider so nicht. Aber es war wirklich cool. Ich würde es auch wieder machen.
Wo kann man jetzt sich das anschauen?
Ja, eben nirgendwo, das ist das Problem.
Also es gibt keinen legalen Weg, das zu sehen.
Nein, es gibt keinen legalen Weg, nicht mal über VPN. Das ist das Problem. Es ist halt, glaube ich, so wirklich tatsächlich so eine Art Sky dort, dieses MySports. Und da kommt man dann nur ganz schwer ran. Also ich hoffe ja noch einen Mitschnitt zu bekommen, dass ich dir zumindest mal privat zuschieben kann. Und Sophie natürlich auch.
Hätte ich auch gern, ich wollte gerade sagen. Ja.
War wirklich cool. Ebenso cool wie diese Ausgabe. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit Sophie und mit Christian über ein paar Themen in der Formel 1 zu sprechen. Wenn ihr Feedback habt, dann gerne an uns. Die Social Media Kanäle habe ich ja gerade genannt. Oder einfach auch eine E-Mail schreiben. kevin.scheuren@meinsportpodcast.de. Und dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei Sophie.
Sehr gerne. Und vielen Dank auch für deine Schilderung nochmal eben am Ende. War sehr interessant.
Danke. Und ich bedanke mich natürlich bei unserem Formel 1 Experten Christian Nimmervoll. Danke, Christian.
Bitte gerne.
Und euch wünschen wir eine schöne Woche. Ja, habt viel Spaß bei dem, was ihr so macht, und dann, ja, weiß ich nicht, viel Kaffee kochen, Energy Drinks kaufen. Gibt ja jetzt eine neue Lewis Hamilton Monster Edition, die ich noch irgendwo mal auftreiben muss, aber die ist ja ständig ausverkauft. Und dann irgendwie durchhalten das Wochenende, ne? Mit uns in den Livestreams, mit der Formel 1 bei Sky, oder wenn ihr es in Österreich guckt und in der Schweiz auf dem Sender, auf dem es da läuft, in der Schweiz beim Schweizer Rundfunk. Ich weiß gar nicht, ob in Österreich Servus TV oder der ORF dran ist. Müsste eigentlich Servus TV jetzt sein, ne? Ich glaube, der ORF war in Saudi-Arabien. Aber ihr seid auf jeden Fall auch mit uns immer ganz vorne mit dabei. Deswegen viel Spaß, schöne Woche, bleibt gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.